Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, qualifiziert und fundiert, auch historisch, theologisch, weltanschaulich, gut gelaunt an diesem Mittwoch, dem 19. November 2025. Ich habe eine ganz kurze Nacht hinter mir, eine lange Autofahrt von Erfurt hier nach Zollikon mit Blick auf den wunderbar friedlichen Zürichsee, auch problemloses Durchkommen in der Zürcher Innenstadt, normalerweise Arterienverkalkung, Verkehrsinfarkt und Stillstand, aber um diese Tages- bzw. Nachtzeit kommen Sie da problemlos durch alle Verkehrsknotenpunkte unbehelligt zu Ihrem Ziel. Und Erfurt, da muss ich Ihnen sagen, da bin ich begeistert. Zum ersten Mal war ich etwas länger dort, das heißt, hatte ich mal einen Nachmittag Zeit, die Innenstadt zu erkunden. Für mich die bisher schönste Landeshauptstadt eines deutschen Bundeslandes, die ich persönlich besucht habe, mit einem ja fast makellos erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern. Auch Halle hat mir sehr gut gefallen, aber Erfurt fast noch intimer, malerischer. Die Häuser da am Flüsschen, das Gewässer überragend, dann die Bausubstanz, auch die Leute. Mir gefällt es in Thüringen. Thüringen ist ja die Mitte der Mitte Deutschlands, Mitteldeutschland, eben nicht Ostdeutschland. Das ist eine semantische Verzerrung gewissermaßen. Nein, das ist eben Mitteldeutschland, die Mitte der Mitte, sozusagen die Schweiz von Deutschland. Und die Thüringer, die ja auch immer wieder da kritisiert werden von den Ostbeauftragten und all diesen Superstudierten, sie haben eben in Deutschland auch zu viele Studierte und zu wenig Gescheite in der Politik, die werden ja immer etwas abfällig behandelt. Ich muss Ihnen sagen, für mich ist Thüringen das Epizentrum des Realismus und auch des, ja, des politischen Wirklichkeitssinns in Deutschland. Die Thüringer sind eben die Schweizer Deutschlands und als solche vermutlich die vernünftigsten Deutschen, denn wir Schweizer sind ja die vernünftigsten Europäer, bilden wir uns ein. Wobei ab und zu auch vom Wahnsinn umzingelt, vor allem in der Politik. Niemand versteht in Deutschland, warum unser Bundesrat sich bzw. die Schweiz näher institutionell an die EU andocken will. Das wird als komplett abwegig empfunden. Wir hätten doch die besten aller Welten. Wir seien draußen und sollten ja nicht reinkommen, denn allmählich wird auch in Deutschland die EU als das durchschaut, was ja doch eine grosse Minderheit in der Schweiz mittlerweile auch erkannt hat, dass die EU eben eine intellektuelle Fehlkonstruktion ist. Alle sind für alles verantwortlich, niemand für etwas. Und deshalb versteht man überhaupt nicht, in Deutschland, aber spezifisch auch in Erfurt nicht, warum jetzt um alles in der Welt unser Bundesrat da die Schweiz in dieses bürokratische schwarze Loch hineinstürzen möchte. 20 Millionen Wörter Regulierungen allein im Jahr 2024. Meine, man muss nur diese Zahl sich vor Augen halten. Und all die Schweizer EU-Turbos, die vom Wirtschaftswachstum träumen, die von der Grossartigkeit da eben der ökonomischen Möglichkeiten sich halluzinierend irgendwelchen Fantasiegebilden hingeben, die müssten doch zur Vernunft kommen. Cold Turkey sozusagen, kalter Entzug aufgrund dieser schieren Zahl. 20 Millionen Wörter im Jahr 2024 in EU-Richtlinien und Vorschriften. Das ist eine No-Go-Zone. Das ist ein Sperrgebiet für die Schweiz eigentlich. Aber eben, dieser Kampf, dieser Krampf muss erst noch gemeistert werden. In Erfurt fand gestern Abend vor vollem Haus auf der Bühne eines wunderschönen Varieté-Theaters, ich kam mir fast ein bisschen Harald Junke-mäßig vor, fand der vorläufige Abschluss meiner kleinen Deutschland-Tournee statt. Und es war ein in jeder Hinsicht für mich jetzt also wirklich ganz toller, ganz fantastischer Abend mit einem Publikum, also ein Heimspiel für mich geradezu interessant. Aus vielen Teilen Deutschlands sind sie da gekommen, auch aus Bayern, aus anderen Bundesländern, viele Erfurter, viele Thüringer, auch einige Sachsen waren dabei. Also ein interessantes Potpourri, ein Sammelsurium aus Deutschland. Was mir aufgefallen ist jetzt in dieser Deutschland-Tournee, ist, dass die Befindlichkeit der Leute in West und Ost oder West- und Mitteldeutschland, dass das gar nicht so verschieden ist. Die ticken ziemlich ähnlich. Und das ist die gute Nachricht. Problem erkannt. Die Leute haben es ja gemerkt, dass etwas nicht mehr stimmt. Dass der Parteienstaat abhebt, dass diese Koalitionen nichts bringen, dass die Brandmauer etwas Lächerliches ist und in einer Demokratie nichts zu suchen hat. Also immer die Beschimpften, denen man vorwirft, sie hätten die Demokratie nicht verstanden. Da kann ich Ihnen sagen, die haben mehr von Demokratie verstanden, als die, die behaupten, die Demokratie zu beschützen und zu bewahren und zu verkörpern. Sie reden von Demokratie und meinen sich selbst. Und gerade in Mitteldeutschland, in diesen Gebieten, die früher in der DDR waren, entdecke ich, entgegen dem, was Sie täglich in den Medien lesen können, da entdecke ich das demokratische Bewusstsein. Die haben intakte Freiheitsantennen. Und klar, die ehemaligen DDR-Bürger haben natürlich den Zusammenbruch eines Staates erlebt. Und das ist eine fürchterliche Erfahrung. Die mussten unten durch sparen. Aber das hat natürlich auch eine ernüchternde, realitätssinnverstärkende Wirkung. Und das ist auch der Vorteil, den die Mitteldeutschen haben gegenüber den Westdeutschen, weil die Westdeutschen natürlich der Fluch des Erfolgs, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen, in diesem Wohlstand auch abgehoben sind. Und jetzt allerdings merkt man ziemlich rasch, wenn der Wohlstand schwindet, dass man da wieder hart auf dem Boden der Realität aufknallt. Und da hätten, das war auch ein Thema gestern meiner Veranstaltung, da hätten eben die Mitteldeutschen, die Thüringer, die Sachsen, Anhaltiner und so weiter, wie sie alle heißen, hätten sie den Auftrag, ihren Mitdeutschen im Westen etwas zu helfen, die Realität zu meistern. Aber im Moment haben wir eine Funkstörung zwischen West und Ost. Das liegt aber nicht am Osten, das liegt vor allem am Westen. Ich schaue einfach die beiden Landesteile an. Wenn ich Osten sage, meine ich Mitteldeutschland. Also hier haben Sie eine Funkstörung und Sie haben zu wenig Politiker, die das versöhnliche Zwiegespräch, den Dialog fördern. In Deutschland hat ja noch nie jemand eine Absicht gehabt, eine Mauer zu bauen. Nein, überhaupt nicht, aber die Mauern entstehen einfach. Und das sind diese völligen Anomalien, diese Abstrusitäten der deutschen Politik im Moment. Es gibt ja noch ein paar andere, auf die wir zu sprechen kommen. Das Thema, das mich heute Morgen auch in der Schweizer Ausgabe gleich einmal angesprungen hat, in der Neuen Zürcher Zeitung. Das ist einfach unglaublich, was da abgeht, dass sie da einen Artikel haben hier, der Zeitpunkt für den Sturz Maduros ist perfekt. Die Loyalität von Venezuelas Armee ist brüchig und eine glaubwürdige demokratische Nachfolgerin steht bereit. Die Amerikaner haben das Momentum. Also jetzt jubelt die NZZ, weil die Amerikaner angeblich einen Regime-Change planen in Venezuela. Und interessanterweise ist das auch das Thema meines Leitartikels dann morgen in der gedruckten Weltwoche. Natürlich war das von Anfang an Unsinn, als die USA behauptet haben, sie schicken jetzt einen Flugzeugträger in die südamerikanischen Gewässer, um da ein paar Drogenkuriere zu versenken. Natürlich wollen sie den Regime-Change, weil die Venezolaner, die verhandeln mit Russland und China über Rohstofflieferungen, das geht gegen die amerikanischen Interessen, da wird sofort zugeschlagen. Und die Amerikaner sind natürlich Spezialisten im Regime-Change. Aber erinnern Sie sich, vor etwas über 3 Jahren hat auch eine andere Regierung versucht, einen Regime-Change zu machen. Und zwar die russische Regierung in Kiew, in der Ukraine, da hat aber niemand gejubelt, da hat die NZZ nicht gejubelt. Und das sind die himmelschreienden, also die wirklich himmelschreienden doppelten Maßstäbe der Außenpolitik, die da bei unseren Redaktionen jetzt offen zutage liegen. Also wenn zwei das Gleiche tun, ist es nicht das Gleiche. Und ich rate einfach, hört auf mit dem Moralismus. Hört auf mit dem Gejubel, aber auch mit den Verdammungsurteilen. Das ist Grossmachtpolitik, das ist Geopolitik. Die ist zurück. War sie jemals weg? Vermutlich nicht. einfach nur überkleistert mit einem Zuckerguss an Lügen und moralisierenden Fake News. Aber die Geopolitik, diese Revierpolitik, diese Raubtierpolitik, das ist ein Merkmal der Geschichte, wenn man so will, der Natur, der Macht gewissermaßen. Und das machen dann alles, machen die Chinesen, das machen die Russen, das machen die Amerikaner. Die Amerikaner sind einfach besser und erfolgreicher beim Regime-Change. Die Russen sind da mehr oder weniger unfähig, können das nicht. Mit der Brechstange jetzt mühselig wird es dann doch noch klappen. Also das ist interessant hier, wie die doppelten Maßstäbe aufbrechen. Die Amerikaner machen genau das Gleiche wie die Russen, selbstverständlich. Und wenn es die Amerikaner machen, dann jubeln unsere Zeitungen. Also hier sind wir schon auch irgendwo in mentaler Geiselhaft der Vereinigten Staaten von Amerika, und das ist etwas besorgniserregend. Nicht, weil ich gegen die Amerikaner bin, ich habe nichts gegen die Amerikaner. Die Amerikaner sind auch entschuldigt, sind große Idealisten, sind natürlich auch sehr erfolgreich, die Vereinigten Staaten von Amerika, und in diese Weltmachtrolle hineingerutscht, auch hineingestiegen. Manche mögen sich da hineingedrängt haben und entsprechend dann auch zum Teil politische Abenteuer, außenpolitische Manöver, die in die Hosen gegangen sind. Aber die Amerikaner haben auch viele gute Qualitäten, selbstverständlich, wie alle Länder, wie alle Völker. Und ich rate dazu, hier etwas die Vielschichtigkeit in der Argumentation aufrechtzuerhalten und vor allem aufzuhören mit diesem primitiven, mit diesem plumpen Moralismus. Bleiben wir noch einen Moment in der Ukraine. Da gibt es verstörende Töne in der deutschen Politik, die in den Medien überhaupt nicht kritisch beleuchtet werden. Am 29. September dieses Jahres hat der CDU-Hinterbänkler Roderich Kiesewetter in einem Handelsblatt-Interview den sogenannten Spannungsfall ins Gespräch gebracht. Was ist der Spannungsfall? Artikel 80a des deutschen Grundgesetzes. Das heißt, dass die Bundesregierung zusätzliche Machtbefugnisse bekäme, also eine Art Diktatur auf Zeit in Vorbereitung auf den Kriegsfall. Und der gleiche Politiker Kiesewetter, der ja laufend die Bedrohung zu Russland hochstilisiert, das hat jetzt eine Expertenrunde getagt, in Riga, glaube ich, kommt dann noch darauf, die sind zum Schluss gekommen, Russland werde Europa angreifen. Also hier wird Deutschland auch durch seine Zeitungen in einem mentalen Kriegszustand befördert. Und das wird jetzt bereits ausgenutzt von einigen Politikern aus den Regierungsparteien, unter anderem Roderich Kiesewetter, an sich nicht so wichtig, ein Hinterbänkler. Aber man hat ihn jetzt mal sprechen lassen, ein Versuchsballon, und dann schaut man mal, wie es da zurückkommt aus der Öffentlichkeit. Man kommt eben gar nicht zurück, nicht mal ein laues Lüftchen, null Protest. Und also die gleichen, die hier diese Angriffs- und Bedrohungsparanoia hochzüchten, die gleichen ziehen jetzt die Karte des Ausnahmezustands. Und das würde also bedeuten, dass natürlich dann, ja, dass zum Beispiel nicht mehr das Land verlassen werden dürfte, dass man seinen Wohnort nicht verlassen darf, dass dann quasi die Vorstufe zur Kriegsmobilisierung stattfände. Und das gäbe natürlich der Regierung auch die Möglichkeit, zum Beispiel die jetzt darbenden Autofirmen umzurüsten in Kriegsmaterialproduktion. Damit könnte man verhindern, dass Zehntausende von Deutschen arbeitslos werden. Das sind also auch Anreize, die da vorhanden sind, um in diese Richtung zu gehen. Und das muss man mit großer demokratischer Wachsamkeit, meine ich, in Deutschland zur Kenntnis nehmen. Derweil arbeiten die Amerikaner, und das macht natürlich diese Kriegsparanoia, die europäische, umso absurder, derweil arbeiten die Amerikaner und die Russen weiterhin an einem Gipfel in Budapest. Man hat sich eigentlich geeinigt, wir haben darüber gesprochen, aber das Ganze scheiterte letztlich daran, dass die Ukrainer nicht bereit waren, jetzt die Waffen zu strecken. Sie kämpfen weiter, die Russen haben Probleme in diesen gläsernen Gefechtsfeldern. Man kann ja nicht einfach eine militärische Operation machen, wenn ihnen Drohnenschwärme entgegengeschickt werden. Jede Bewegung ist klar, ist transparent, und der Angreifer wird dann natürlich gleich eingedeckt und zusammengeschossen. Das bedingt eben ein Vorgehen in Zeitlupe. Darum zieht sich das hin. Aber die Russen gewinnen. Sie gewinnen militärisch. Die Ukraine kann die Russen nicht stoppen. Wenn die NATO da reingehen würde, wäre das was anderes. Dann hätten wir einfach den Dritten Weltkrieg. Und dann sind wir eben an dem Punkt, wo man sich fragen muss, haben die Politiker in der Europäischen Union wirklich außenpolitische Demenz? Denn was würde das bedeuten, wenn diese Eskalationsszenarien, die in einigen Köpfen herumspuken, Realität würden? Das würde ja heißen, dass in Europa dieser Krieg geführt würde, dieser Stellvertreterkrieg. Deutschland wäre ein Hauptaufmarschgebiet. Ich meine, so etwas kann man ja nur in Betracht ziehen, wenn man komplett wohlstandsverwahrlost ist, wenn man gar nie einen Krieg erlebt hat oder auch keine Großeltern hatte, die einem noch erzählten, wie das war damals im Krieg. Das sind doch fürchterliche Irrwege, die da beschritten werden können. Und eben eine Regierung, die möglicherweise den Krieg auch noch als Ablenkung benutzte, um die eigenen Probleme, die man selber nicht in den Griff kriegt, irgendwo zum Verschwinden zu bringen. Da braut sich etwas Bedrohliches zusammen. Ich will da niemandem Angst machen, aber ich sage einfach, aufpassen. Die Schlafwandler, das hatten wir alles schon einmal in der europäischen Geschichte. Und das ist nicht sehr gut herausgekommen, meine Damen und Herren. Das sollte man vor allem auch in Deutschland wissen. Und jetzt gibt's also schon wieder einige, leider auch deutsche Tenöre, die da in diese Richtung den Marsch blasen. Und das ist die falsche Richtung, definitiv die falsche Richtung. Also Europa, Deutschland, die hätten ein vitales Interesse daran, den Amerikanern zu helfen, mit Russland zu einem Frieden zu kommen. Aber man macht das Gegenteil. Eben aus Motiven, die ich da versucht habe, andeutungsweise etwas zu schildern. Verrückte Zeiten, Spannungsfall, aber die gute Nachricht ist, die Amerikaner haben kein Interesse, dass es zu diesem Krieg kommt. Die Amerikaner haben kein Interesse, dass die Russen noch näher an China gedrückt werden. Also Trump ist kein Wohltäter, der jetzt sozusagen aus purer Nächstenliebe hier Frieden schließen will mit Russland, weil er so gut befreundet ist mit Wladimir Putin. Das ist eine Frage der nationalen Interessen. Erstens können sich die Amerikaner nicht mehr leisten und zweitens haben die Amerikaner gesehen, dass mit dieser völlig verrückten Ukraine-Politik die Russen in die Arme der Chinesen getrieben werden. Und das ist das Dümmste aus Sicht der Amerikaner. Denn die Amerikaner hatten ja schon Mühe damit, dass die Deutschen und die Russen zusammenspannen. Aber wenn man dann sozusagen die deutsch-russische Allianz zertrümmert, das hat man gemacht mit der Nord Stream-Bombardierung und der ganzen Ukraine-Politik, das hat man geschafft. Vor allem auch zum Nachteil Deutschlands. Die Deutschen haben da noch mitgejubelt, in suizidaler gewissermaßen, in masochistischer Selbstkasteiung. Auch ein interessantes psychologisches Phänomen. Aber jetzt hat man quasi diese Allianz sozusagen ersetzt durch eine Zusammenarbeit zwischen Russland und China. Also das ist ja dann sozusagen vom Regen in die Traufe. Das kann ja nicht das Ziel sein. Und jetzt haben es die Amerikaner gemerkt, Trump gibt Gegensteuer, man will die Russen etwas aus dieser engen Verbindung mit China herauslösen. Das steckt da hinter diesen Friedensbemühungen. Aber die sind eben auch im Interesse Europas, man sollte es unterstützen. Sie machen das Gegenteil. Wolfram Weimer, unter Dauerdruck, der Kulturstaatsminister, da ist herausgekommen, dass er an seinem Ludwig-Erhard-Gipfel, ich war da auch schon, das ist eine interessante Veranstaltung am Tegernsee mit vielen prominenten Politikern. Und jetzt hat da ein deutsches Portal mal etwas genauer diese Einladungsunterlagen studiert und da kann man sich also für 40.000 Euro, 80.000 Euro Zugang zu Politikern kaufen. Man kann sich auch eine Präsenz in einem Panel kaufen, man kann sich Werbung kaufen. Das ist also die Vermischung von Werbung und Inhalt plus verkauft da dieser Verlag auch Zugang zu Politikern und der Verlag gehört immer noch zu 50% dem Kulturstaatsminister Weimer, das heißt unternehmerisch profitiert er davon und jetzt natürlich als Minister mit seinen Beziehungen verhilft er seiner Frau damit, hier prominente Leute einzuladen, die sie dann versilbern kann. Also ein perfektes Geschäftsmodell für die Familie, aber natürlich eine himmeltraurige Vermischung von politischem Amt, Geld verdienen, aber eben auch ein Businessmodell, das nicht nur diese Zeitung macht hier, diese Zeitungsgruppe, die Weimar Media Group. Das machen auch andere, dass sie Zugang verkaufen, dass sie die Beziehung bewirtschaften, die sie aufbauen zu Politikern. Das machen viele Medienhäuser, macht die Süddeutsche Zeitung, macht die Frankfurter Allgemeine Zeitung, das macht eben die Weimar Media Group. Vielleicht etwas offenkundiger, etwas schamloser und etwas direkter als die anderen. Aber alle machen das im Grunde, auch einige dieser neuen Portale, die verkaufen da eben die Nähe zu Politikern, ihre Beziehungen und Journalisten, die sich dann gleichzeitig als Conferenciers, Beziehungsdirektoren, Zirkusdirektoren der guten Beziehungen betätigen und das verkaufen. Und wenn Sie jetzt nach einer Erklärung suchen, warum eigentlich die deutschen Medien oder viele deutsche Medien so regierungstreu schreiben, ja, dann können Sie jetzt an diesem Beispiel ablesen, warum. Ja, weil sie Geld verdienen mit diesen Beziehungen. Und da musst du eben nett sein zu diesen Politikern, damit sie immer wieder zu dir kommen, damit du dann anderen verkaufen kannst, die Nähe zu diesen Politikern. Und der Skandal hier, wenn man das etwas genauer untersucht, ist natürlich auch, dass sich die Politiker da hergegeben haben, das zu tun. Aber das überrascht ja auch nicht, weil Wolfram Weimer ist Teil dieser ja, CDU-CSU-Netzwerke. Und da hat man einen Parteikollegen, einen Befreundeten, dem man auch hier gern einen Gefallen tut. Eine Hand wäscht die andere, der ist freundlich, der macht mit und gleichzeitig hat er die Möglichkeit, einen selber zu vermarkten. Das ist das Businessmodell. Da verlieren die Politiker an Glaubwürdigkeit, die Medien verlieren an Glaubwürdigkeit, aber das Gute ist, dass es herauskommt, denn so merken die Leute, wie der Hase läuft. Experten fürchten Russenangriff auf NATO. Große Sorge, Putin könnte uns besiegen beim Geheimgipfel in Riga. Ich halte das für Unsinn, dass die Russen die NATO angreifen werden. Das ist eine Fehlbeurteilung der militärischen Möglichkeiten nach meiner bescheidenen Einschätzung, aber auch nach Einschätzung von einigen auch ehemals in der NATO sehr hoch taxierten Generälen, mit denen ich mich auch unterhalte, die sagen, das ist aufgrund der reinen Kapazität her gar nicht denkbar. Sehen wir nur, wie die Russen mit 190.000 Mann in die Ukraine einmarschiert sind. Jetzt haben sie etwa 700.000 Mann im Feld. Die Russen haben auch demografische Probleme. Also der Angriff auf die NATO, auf NATO-Staaten, ist absurd. Was weniger absurd ist, ist, dass die Russen mit den baltischen Staaten in Konflikte kommen, weil sie im Baltikum einfach die russischsprachige Minderheit diskriminieren. Warum ist Klingbeil schon zum 8. Mal in China? Das stört offenbar die Bild-Zeitung, dass man da nach China reist. Ich muss sagen, das ist vermutlich eine der besseren Entscheidungen von Klingbeil hier, dass er sich für die Beziehungen mit China einsetzt. Jens Spahn spricht über seinen Babywunsch. Das ist auch ein Thema heute in der deutschen Presse. Der deutsche Fraktionschef der CDU-CSU-Fraktion da im Bundestag, der wünscht sich ein Baby mit seinem Lebenspartner, mit seinem Ehemann. Auch interessant. Und dann hier Suizid der Kessler-Zwillinge. Wir sehen uns auf Wolke 7. Das beschäftigt die Medien. Klar, die Kessler-Zwillinge, auch für mich noch ein Begriff, Weltstars. Und die sind gemeinsam in den Tod gegangen. Sterbehilfe, begleiteter Suizid aufgrund von Altersschwächen gibt zu reden. Weimer wehrt sich, das ist schlicht eine Lüge. Er will sich da juristisch zur Wehr setzen, schreibt die FAZ gegen diese Behauptung. Aber das stimmt ja, sie haben ja mit diesen Beziehungen Geld verdient. Das geht ja aus den Einladungsunterlagen klar hervor, kann man ja auch dazu stehen. Finde ich jetzt nicht die schlauste Strategie, das abzustreiten, wenn man es in den Anmeldungsunterlagen ja dermaßen hervorstreicht, wenn man sagt, ja, wenn Sie das und das zahlen, haben Sie auch Prime-Zugang zu Entscheidungsträgern, also deutlicher können Sie es ja nicht schreiben. Und dann eben Wolken über dem Tegernsee, also auch die Mainstream-Medien können das nicht mehr länger unterdrücken. Druck auf Zelensky wächst, das ist interessant. Die New York Times hat eine ganz brisante Story gebracht, sehr interessant ist die Absetzung des Bürgermeisters von Odessa durch Zelensky. Dem Bürgermeister wird vorgeworfen, auch korrupt gewesen zu sein, aber auch Zelensky-Loyalisten sind besorgt. Sie sagen, die Vorwürfe, die man jetzt gegen diesen Bürgermeister vorgebracht hat, natürlich Odessa auch stark russisch geprägt, die Vorwürfe gegen diesen Bürgermeister seien alle fabriziert, das sei politisch und Zelensky würde immer mehr Macht an sich reißen. Also die EU, Deutschland, die schieben jetzt also Milliarden einem autokratischen Regime zu, das keine Demokratie ist, das ist eine Autokratie, die Ukraine, ein autoritäres System, das entschuldigt man mit dem Kriegszustand, kann man auch ein bisschen mit dem entschuldigen, aber nicht vollständig, denn wenn man in diesem Land die vollständige Verkörperung des Westens sieht. Denken wir nur an die Vereinigten Staaten von Amerika. Da hat es immer Wahlen gegeben mit Roosevelt im Zweiten Weltkrieg. Er hat intakte Demokratie. Warum stellt sich Selenskyj nicht den Wahlen? Man versteckt sich dann hinter der Staatsverfassung, aber das kann ja wohl nicht der Leitfaden sein hier. Ich meine, mit der russischen Staatsverfassung hat noch nie jemand argumentiert. Also hier verbündet man sich mit jemandem, der autokratische Tendenzen zeigt, um es vorsichtig auszudrücken, und der auch Korruption bis in sein allernächstes Umfeld geduldet hat. Dass dieses Geld, diese Milliarden, die man jetzt in die Ukraine schiebt, auch wirklich dort eingesetzt werden, wofür sie bestimmt sind, das ist also mehr als zu bezweifeln. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Heute nach einer wirklich kurzen Nacht direkt aus dem Auto ins Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Spaniens langer Weg aus der Franco-Diktatur, das konnten wir jetzt nicht mehr thematisieren. Werden wir vielleicht am Morgen ansprechen. Mal sehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich noch einmal für die fantastische Resonanz auf meine Vorträge in Deutschland, auch allen Kritikern in den Medien, die da zum Teil Fake News verbreitet haben. Es ist also unglaublich, was zum Teil geschrieben wurde da. Also so falsch, dass nicht mal mehr das Gegenteil richtig ist. Aber Hauptsache, man hat sich damit auseinandergesetzt. Merci vielmal, einen schönen Tag. Und jetzt gehe ich ins Bett, lege ich mich hin, damit ich dann auch den heutigen Tag bei einigermaßen klarem Verstand über die Runden bringen kann. Bis dann, alles Gute.